Moin zusammen und herzlich willkommen in der Energiezone, dem Podcast für alle, die die Energiewende nicht nur verfolgen, sondern auch richtig verstehen und hoffentlich auch selbst mitgestalten wollen. Heute tauchen wir ein in die Welt des Stromhandels, der Direktvermarktung und langfristiger Grünstromverträge, also genau dahin, wo die großen Hebel der Energiewende eigentlich liegen. Ich bin Ilan, einer der Gründer von ONU Energy, und in der Energiezone spreche ich oder mein Co-Host Alex, Alexander Graf von Spreaker Systems, regelmäßig mit spannenden Menschen über deren Geschäftsmodelle und Strategien so im Energiebereich. Ja, und heute Arvid von Harpe ist am Start, Geschäftsführer von Sunic Lighthouse und absoluter Insider, wenn es um den Stromhandel geht. Die Sunic gehört zur Enerpark und macht die Direktvermarktung vom Enerpark-Portfolio, aber genau, geht um, er ist absoluter Insider auch bei PPAs und Zukunft vom Markt einfach. Arvid führt damit eigentlich auch eins der größten Handelsportfolios für Grünstrom in Deutschland und kennt den Strommarkt wie kaum ein anderer. Bringt Handel, Strategie und Regulatorik unter einen Hut. Ja, also dementsprechend, was erwartet euch in dieser Folge? Wenn man mit PPAs wirklich Impact erzielt und warum viele Unternehmen das noch nicht so ganz verstanden haben oder noch zögern, Direktvermarktung im Wandel, was nach dem EEG kommt und wie sich da Geschäftsmodelle anpassen, und natürlich Speicher, schnittlicher Grünstrom, welche Trends Arvid da auf dem Schirm hat und worauf es da auch ankommt. Absolute Trendthema. Also, Kopfhörer rein, Hirn an und los geht's mit Arvid von Harpe, einem der strategischsten Köpfe im deutschen Strommarkt. Und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, abonniert die Energiezone, gebt uns eine Bewertung und teilt die Folge mit allen, die in Sachen Energie ein bisschen tiefer graben wollen. Also wirklich jetzt am besten ganz kurz Stopp drücken, rüber in die andere App springen, da auf Abonnieren und die Glocke an für Benachrichtigungen, egal ob Spotify oder Overcast oder Apple Podcast, bitte einmal kurz uns unterstützen. Das würde total helfen, dass wir diesen Content weiter produzieren können. Also, ganz viel Spaß mit Arvid von Harpe, Geschäftsführer bei der Sunic. Auf geht's, ab geht's, let's roll. Moin Arvid.
Hallo Ilan.
Danke für die Einladung hier in euer tolles Office bei der Sunic. Auch im selben Gebäude wie Enerpark, aber da kommen wir natürlich gleich zu, mit einem ziemlich ähnlichen Hintergrund, wie wir es auch bei der ersten Folge von Stefan Müller hatten. Die Elbbrücken und erneuerbare Windräder, die sich drehen, ein bisschen Industrie sehe ich. Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen.
Ich glaube, viele Leute kennen weder die Sunic noch dich als Person. Deswegen wäre es gut, wenn wir einmal ganz vorne anfangen und fragen, wer bist du und was machst du hier?
Okay, ja, mein Name ist Arvid von Harpe. Ich bin der Geschäftsführer der Sunic. Mhm. Die Sunic wiederum ist eine Tochterfirma der Enerpark. Enerpark, vor einigen Wochen, glaube ich, schon relativ ausführlich erklärt, ist ein großer Projektierer und Betreiber von Solaranlagen mit inzwischen fast 4 GW im Eigenbestand. Und die Sunic als Tochterfirma wurde 2012 gegründet, ursprünglich mit der Intention, das hausinterne Portfolio bestmöglich gewinnbringend zu vermarkten. Das hat sich über die Jahre, das Geschäftsmodell, immer weiterentwickelt. Es gab immer wieder neue Ideen oder neue Geschäftsfelder, die wir aufgebaut haben. Wir haben einen kleinen Endkunden Stromvertrieb mit 200 GWh im Bestand. Wir haben einen spekulativen Handel basierend auf den Assets, nicht? Mhm. Wenn man halt sieht, dass in Leipzig die Sonne scheint und der Markt hat das nicht so ganz auf dem Zettel, dann hat man manchmal eine Meinung, auf die man auch Position nehmen kann. Anfang der 20er, also kam das Thema auf mit den PPAs, nicht? Das waren dann im Prinzip die Anlagen der Enerpark, die der Market Parity erreicht haben. Da hieß es so, aber jetzt legt mal los, schließt mal diese Dinger ab.
Was heißt Market Parity? Ich glaube,
das
ist gut.
Ach so, ja, das, also erst hat man hatte das halt die Vergütung, die LCOE, die eine Anlage von Solar braucht, im Prinzip durch den Markt zu erwirtschaften ist. Diesen Punkt, den hat man so 2018, 2019 erreicht in Deutschland, in Spanien schon eher.
Dass man gar keine Förderung mehr bräuchte.
Genau, dass man ohne Förderung die Anlagen bauen kann und im Prinzip auch mit bilateralen Abnahmeverträgen, sogenannten PPAs, die Finanzierung dieser Parks ebenfalls sicherstellen kann. Mhm. Und der Punkt war, wie gesagt, 2018, 2019 erreicht. Da hat die Enerpark die ersten grüne Wiesen-Projekte gebaut, die halt eben nicht mehr über irgendwelche Förderungen, also die nicht in Frage kamen für Förderung. Und dann hieß es, na, aber du kennst doch die ganzen Pappenheimer die in diesem Markt sich tummeln. Sprech dich doch mal an, ob die nicht unseren schönen Solarstrom kaufen wollen. Und ja, auf diesen Zug bin ich gerne aufgesprungen und habe dann die ersten PPAs für die Enerpark abgeschlossen. Mhm. Und das war eigentlich der Startschuss für unser Origination Geschäft.
Origination Geschäft ist genau diese Geschäft.
Genau, das ist der Geschäftsfall, der sich damit beschäftigt, über die normalen Erlösmöglichkeiten hinaus zusätzlich einer Möglichkeit für Solaranlagen zu generieren. Ganz breit, aber PPAs, also es kann auch noch andere Sachen sein, kommen wir wahrscheinlich später auch noch beim Batteriencase dazu. Mhm. Aber im Fall von Solaranlagen ist das üblicherweise dann der Abschluss von PPAs. Parallel haben wir auch ein Long-Term-Desk aufgebaut, denn ein PPA ist eine Möglichkeit, eine langfristige Produktion abzusichern. Man kann aber natürlich auch mit Standard-OTC-Produkten seine zukünftige Produktion abhatchen. Mhm. Und auch das haben wir Anfang 2021 aufgebaut, so dass die Sunic inzwischen eigentlich wie so ein mittleres Stadtwerk oder auch eine größere Utility eigentlich das ganze Themenfeld abdeckt, vom Short-Term bis zum Long-Term Handel über PPAs und dort sich überall tummelt. Wind vermarkten wir auch, also nicht nur die internen Anlagen der Enerpark, jetzt komme ich wieder zurück zum Ursprung, aber auch wir haben also aktuell so das Portfolio der Enerparken Bestand mit 3000 MW in kurzfristigen Asset-Backed-Handel und dazu noch um 1100 MW Wind.
Die Windanlagen, die sich da jetzt im Hintergrund drehen, gehören die auch zu euch? Oder was heißt, gehören die zu euch sozusagen?
Leider nicht mehr. Sie waren mal bei uns im Bestand, sind aber leider vor 2 Jahren zur Konkurrenz gewechselt, die aufgrund von der Übernahme dort sozusagen zwangsverhaftet werden mussten.
Ich habe das Feedback bekommen, dass wenn ich mit so richtig eingefleischten Experten wie dir aus der Energiebranche, dass ich darauf achten muss, dass wir alle Begriffe erklären. Du hattest OTC gesagt, Over the Counter. Das ist sozusagen Geschäfte, die nicht Standardhandelsprodukte an der EEX.
Man kann die gleichen Produkte
auch. Du hast sozusagen ein bilaterales Handelsverhältnis dann mit einem Stadtwerk zum Beispiel oder.
Genau, man hat dann bilaterale Rahmenverträge, über die man eben miteinander Strom handeln kann. Es gibt dafür auch standardisierte Handelssoftware. Es sieht im Prinzip aus wie die Börse, aber im Gegensatz zur Börse, wo es halt Daily Settlement gibt, handelt es sich bei den OTC-Geschäften üblicherweise um sogenannte Forwards. Jetzt können wir gleich alle Begriffe anfangen zu erklären, indem man halt einfach zukünftige Liefermengen miteinander zwar auf dem Schirm, aber im Prinzip bilateral abspricht. Das heißt, ich liefere dir für das Quartal 2 in 2026 5 MW Baseload. Mhm. Da gibt's dann einen Handshake auf diesem Rahmenvertrag. Und die Lieferung und das Settlement der finanziellen Ströme findet dann statt nach der Lieferung.
Genau, und das kann also der Börse für Settlement, da haben wir immer eine Auktion. Das kann natürlich auch sein bei einem OTC-Handelsgeschäft, ne, dass es so irgendeine Art Reverse Auction gibt oder so, dass die Leute darauf bieten. Aber oftmals hat man bilaterale Vereinbarungen einfach mit einem Handelspartner.
Okay, jetzt muss ich doch ein bisschen einsteigen. Es betrifft die zwei Börsen. Das eine, was du meinst mit Auktion, das ist üblicherweise die Spotbörse. Dafür werden Beispiele die Apex, Exa oder Nordpool. Das handelt man für den Folgetag oder während des Tages. Mhm. Und wenn man über längerfristige Produkte, Wochen, Monats, Quartale, Jahre spricht, dann reden wir üblicherweise über die EEX, unsere schöne Strombörse in Leipzig, die gleichen Produkte anbietet, die man aber auch OTC handeln kann mit solchen Asset-Rahmenverträgen.
Ja, perfekt, got it. Super, dass du es nochmal so erklärst, weil ich versuche jetzt ein bisschen die naive Perspektive eines ersten Hörers einzunehmen, der zum ersten Mal sozusagen. Perfekt, genau. Dann habe ich bei euch auf der Website gefunden, so ihr habt verschiedene Segmente, da steht einmal Direktvermarktung von natürlich Photovoltaikanlagen, aber auch Windenergie, hast du eben gesagt. Bilanzkreismanagement macht ihr auch. Stromlieferverträge für Gewerbe und Industrie, hast du gesagt. Und auch Stromhandel über Spot- und Terminmärkte. Kannst du diese, ich sag mal, 4 Säulen oder Segmente einordnen? Welches für dich ist sozusagen das Wichtigste? Welches? Okay.
Ja, hausintern bei der Enerpark nutzen wir dafür mal gerne das Bild von der Spaghetti-Kurve. Mhm. Also wir kommen ja aus der Direktvermarktung, das war unser ursprüngliches Geschäftsmodell. Mhm. Und es hat sich immer wieder gezeigt, dass innerhalb der Jahren manche Geschäftsfelder mal profitabler und manchmal weniger profitabel waren. Also es hat sich für uns immer bewährt, eigentlich in all diesen Geschäftszweigen aktiv zu sein, weil auf einmal dann Geschäftsmodelle, die vorher lange Zeit ein Mauerblümchen oder ein Nischengeschäft waren, sprunghaft doch sehr profitabel waren. Mein Lieblingsbeispiel ist für das Endkundengeschäft, dass wir sehr lange nur auf sehr kleiner Flamme eigentlich nur drehen konnten, weil wir zu dem Zeitpunkt, also über Jahre hinweg, halt eben wenig Möglichkeiten hatten, uns zu hedgen und erst 2020 die Möglichkeiten hatten, unsere Exposures dort über den Long Term Desk dann abzuhedgen. Mhm. Das war halt immer nur ein kleines Geschäft, aber dann, als die Preise so explodiert sind, 2021 und 2022, konnten wir auf einmal deutlich höhere Margins erzielen und die sind auch seitdem immer noch sehr auskömmlich, was dazu führt, dass dieses Geschäft jetzt eigentlich sehr stark gewachsen ist und auch weiter wächst, was ich jetzt so vor 5 Jahren nicht vorhergesagt hätte.
Und jetzt seid ihr
Ich habe sie alle lieb, alle
Geschäftsmodelle. Das glaube ich dir sofort. Jetzt seid ihr ja sozusagen aus einem Solarpark-Projektierer-Geschäft erwachsen. Ne, sozusagen die Sunic kommt aus der Enerpark, wenn man das so sagen kann. Und ihr seid jetzt ein relevanter Trading Desk geworden. Die Landschaft hat sich ja ein bisschen verändert. Wenn man jetzt irgendwie vor 10 oder 15 Jahren auf die Energiewirtschaft geguckt hat, dann waren die großen Handelshäuser oder die großen Trading Desks waren doch eigentlich eher so die klassischen Utilities, oder? Also diejenigen, die auch Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke und Atommeiler sozusagen betrieben haben, oder?
Gut. Jetzt muss man schauen, worauf man schaut. Also wenn man jetzt guckt auf die Direktvermarktung, war es ja schon recht auffällig, dass es eigentlich eine ganze Vielzahl an relativ kleinen und auch agilen Spielern gab in dem Segment. Und gerade die großen, ja, die hatten auch ihre Portfolien, aber die haben das eigentlich eine relativ lange nicht so stark betrieben. Also ich meine, gut, ein MBW ist jetzt, glaube ich, Nummer 1 oder Nummer 2 in Deutschland, aber die kamen jetzt auch erst die letzten vier Jahre dazu. Tatsächlich ist es so, dass es jetzt schon so ist, dass die großen oder die meisten größeren Direktvermarkter irgendwie einen Großkonzern im Hintergrund haben oder die Direktvermarkter, ne, Next ist ein gutes Beispiel, wurde übernommen von erst von Eneco, dann von Shell. Damit ist die Sunic unter den, ich will mal sagen, mid-sized oder größeren Direktvermarktern tatsächlich jetzt der einzige der Direktvermarkter, der noch irgendwie, sag ich mal, jetzt keinen Großkonzern im Hintergrund hat, sondern mit der Enerpark wird es dann immer noch ein mittelständischen Firma. Das setzt uns, glaube ich, tatsächlich inzwischen schon ziemlich apart.
Ja.
Aber wenn man natürlich auf den Long-Term-Trading-Bereich schaut, sind wir eine kleine Nummer. Da sind die großen Utilities, die immer noch ihren konventionellen Kraftwerkspark zu hedgen haben, natürlich in einer ganz anderen Liga unterwegs. Da will ich mich gar nicht
Ist das immer noch so? Ja, das ist sozusagen spannend. Ich meine, weil wenn ich bei dir jetzt gucke, sozusagen, was ist dein Portfolio? Ich meine, ihr habt inzwischen über, hat Stefan ja auch gesagt in den Folgen, oder die Zahl, die ich jetzt hier habe, sind 3400 MW installierte Leistung.
Wir haben Solar und dann halt noch 1100 MW Wind.
Ne? Genau, und das ist immer noch sozusagen im Vergleich zu den großen klassischen Utilities dann ein kleines Portfolio.
Also es liegt daran, wie man es betrachtet. Ja, von der installierten Leistung sind wir mit 4000 MW jetzt natürlich keine kleine Nummer, die wir da vermarkten. Aber wenn ich mir das vergleiche auf Volldachstundenbasis, ne, dann habe ich natürlich ein Braunkohlekraftwerk, was ganz andere Volumina ausspuckt übers Jahr und ganz andere Hedge-Volumen generiert als das, als unser Solarportfolio mit 1000 Volldachstunden das produziert.
Ja, okay, klar, verstanden.
Also und man darf auch nicht vergessen, wir handeln eine Commodity, ne, wir handeln Strom und ja, GEOs, also Herkunftsnachweise auch. Aber ein großer Handelsdesk von der Utility, die haben dann halt Gas, Kohle, Öl, das ganze Pipapo. Das heißt, die haben in Summe natürlich auch viel mehr Händler und ein ganz anderes Handelsvolumen, auch über die anderen Commodities, die sie dann stellen.
Ja, ne, weil ich habe irgendwie in der Vorbereitung habe ich mir natürlich deinen CV auch angeguckt, dein Werdegang. Und du warst ja bei einem der genannten, also warst bei der ENBW Trading, und das wäre jetzt für mich sozusagen ein Repräsentant von einem klassischen
kann man wohl so
Versorger. Ich habe ja in Karlsruhe studiert, ENBW war da immer nebendran. Ich glaube, wir waren sogar dann parallel in Karlsruhe, wenn ich das richtig sehe. Und dann bist du zur Enerpark gegangen und hast hier sozusagen Trading mit aufgebaut und dann irgendwann habt ihr Sunic Lighthouse ausgegründet und euch entschieden, wahrscheinlich auch vom Geschäftsmodell nicht nur eure eigenen Portfolien zu vermarkten, sondern auf, also sozusagen als Dienstleister auch aufzutreten für andere.
Ja, das war eigentlich von Anfang an der Plan. Also die Sunic, ich glaube, wir wurden angetan im Handelsregister im Oktober 2012.
Ja,
das war mir auch von Anfang an klar, dass wir nicht nur mit dem Enerpark-Portfolio alleine glücklich werden, denn das Direktvermarktung war und ist ein sehr volumenlastiges und auch jetzt nicht High-Margin-Business. Das heißt, man muss auch andere Commodities und auch sein Trading-Desk auslasten. Wenn ich halt nur tagsüber handle und dann keine Windmühle habe, um dann nachts oder im Winter was zu tun habe, dann habe ich da 6 Jungs sitzen, die und Mädels vielleicht auch, aber die halt sich dann langweilen im Winter, und allein schon deswegen ist klar, dass wir auch auf externe Kunden angewiesen waren und sind, um unser Geschäftsmodell da profitabel betreiben zu können.
Ne? Und wie viel Mitarbeiter braucht man dafür? Also um ein ordentlicher Händler zu sein, macht ihr wahrscheinlich 24/7, oder? Gerade.
Ja. Da sage ich ganz offen, da sind wir ein bisschen der dänischen Konkurrenz hinterher gegangen, denn die waren die ersten, die halt sich angeschaut haben, wie kann ich halt mit die Krümmung der Erde zunutze machen, und haben jetzt auch einen permanenten Händler sitzen in Australien, der halt unsere Nachtschichten von dort aus übernimmt, was wiederum zu führt, dass ich hier halt mit 6 Händlern mein Short-Term-Handel betreiben kann, ohne halt darauf angewiesen zu sein, irgendwie 3-Schicht oder sonst wie lauter Zombies durch die Gegend zu laufen, sondern halt hier alerte Händler sitzen habe und dann nachts an Alerten in Australien.
Genau, weil einfach kurzfristig, also in der Nacht wird der Wind auch, und wenn sich kurzfristig irgendwas entwickelt, dann muss man da reagieren können auf den.
Also wir haben unseren Handel stark automatisiert, also wir haben auch einen Autotrader, der auch unsere Position handeln kann nachts. Allerdings bis zu einem bestimmten Punkt, ich sag mal so bei 40 GW Orkan und 6-Stunden-Regel am Heiligabend, da lasse ich nicht den Autotrader laufen. Nicht nur, weil ich dem nicht vertrauen würde, sondern weil es natürlich auch, weil natürlich da auch viel Profitabilität im Markt ist, die man sich dann auch zunutze machen kann, wenn man da einen physischen Händler sitzen hat. Denn so ein Autotrader, der ist immer nur so smart, wie man ihn programmiert, und an irgendeinem Punkt macht es halt dann keinen Sinn, den noch smarter zu machen, weil der Aufwand, der dafür wiederum nötig wäre, verglichen mit dem Händler, den ich dann einmal nachts da sitzen habe, nicht zu rechtfertigen wäre.
Ja. Das heißt sozusagen, du mit der Windvorhersage oder du schaust aufs System am Anfang der Nacht und weißt auch, kann ich den Autotrader laufen lassen oder muss ich da besondere Attention drauf
bringen? Genau, ja. Also war es über lange Jahre hinweg, aber jetzt, wie gesagt, haben wir seit 3 Jahren den Händler erst saisonal, jetzt Vollzeit in Australien sitzen. Cool. Deswegen dieses Problem sich für uns jetzt so nicht mehr stellt.
Got it. Wäre vielleicht auch mein Traumjob, dass ich dann irgendwann, ich fahre dann einfach immer im Winter fahre ich immer nach Australien und handle dann aus Australien.
Ja, es war tatsächlich auch eine sehr, also wir haben ja auch eine ganze Menge Leute, die, also als wir saisonal betrieben haben, war immer 3-Monats-Frist und dann war immer 2-mal abklatschen angesagt in Sydney und das, ich musste nie nach Freiwilligen suchen, merkwürdigerweise.
Ja, also ich kann es nachvollziehen, das ist vielleicht eine Karriereoption für später. Ja. Nee, cool, verstanden, aber nochmal zur Teamgröße, also wie groß muss so ein Team sein? Ich weiß, die Enerpack, die hat irgendwie 500 oder 800, ein paar hundert Mitarbeiter.
Also die Sunic ist jetzt, ich fing ja mit einer Kollegin an, da waren wir zu zweit, jetzt sind wir irgendwo so Mitte 50, würde ich sagen, grob, und wachsen auch weiter. Das ist auch wichtig. Wenn es jetzt um den Trading-Test geht, so haben wir den eigentlich immer relativ schmal gehalten. Also wir haben jetzt aktuell 6 Short-Term-Trader hier sitzen, 2 Long-Term-Trader, 2 Metrologen Vollzeit. Wow. Also die aber auch dicht dran sitzen am Handel, auch eigene Handelsstrategien zum Beispiel entwickeln. Und dann eben noch den Händler in Australien und bald 1,5 Händler in Australien. Also das ist dann so ein Headcount von knapp 10 Leuten, sage ich mal, die jetzt da direkt mit dem Handel beschäftigt sind.
Und Meteorologen einfach, weil die Wettermodelle so relevant sind, ne? Weil ihr, wenn ihr irgendeine Bett eingeht.
Ich sag's immer wieder, wir handeln Wetter. Wir handeln tatsächlich Wetter und jede Abweichung von Wind oder ob da jetzt die Wolken aufreißen über Leipzig, das macht bei uns den Unterschied aus. Und da brauche ich halt Leute, die da einfach 24/7 drauf schauen, uns für vorwarnen oder auch sich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, hier, da kommt was, uns. Und auch über die Prognosen selber nochmal drüber schauen. Denn wenn ich eine Sache gelernt habe in den letzten 12 Jahren über Wetterprognosen, ist, dass die doch immer noch stark verbesserungsfähig sind. Und mir ist bis heute auch nicht die Traumprognose, also wir wechseln die immer wieder, wir testen immer wieder, wir machen auch jährliche Trials und wechseln auch bunt die Prognosedienstleister durch. Aber es ist noch keiner dabei gewesen, der zumindest meinen Ansprüchen genügt hat, was jetzt zum Beispiel Schnee oder Nebel, insbesondere beim Solarbereich angeht.
Ja.
Da kommt vielleicht auch ein bisschen rein, dass die meisten Prognosedienstleister eher aus der Windecke kommen und es eigentlich auch nur wenige gibt, die sagen, ey, Solar ist mein Ding. Und wir handeln halt schwerpunktmäßig ja auch Solar. Also wir bezeichnen uns da ja auch als Solar-Direktvermarktungsexperten. Und ja, da haben wir dem, sag ich mal, dem typischen Prognosedienstleister schon was voraus, und die Meteorologen sind auch unabdingbar, um das erfolgreich machen zu können.
Das heißt, deine Familie und Freunde oder aus dem Sportverein, die rufen dann dich an, wenn sie der Tagesschau-Wetterprognose nicht mehr so richtig glauben.
Tatsächlich, wir wissen doch mal schon alle, dass sie bei mir sein müssen, wenn es ums Wetter geht. Und auch meine Tochter, die will auch mal mit Papa Wetter gucken. Also wir sind da schon eingespieltes Tief.
Also wenn ich bei mir im Ferienhaus in Brandenburg dann das nächste Mal eine Feier organisiere, dann kann ich dich einen Tag vorher anrufen und dich fragen, wann...
Sollte ich spruchfähig sein, ja.
Cool. Kannst du noch irgendwas sagen zum, sozusagen, wo ihr heute steht, Entwicklung, Größe oder so? Also Mitarbeiterzahl hast du gesagt, wir haben installierte Leistungen, haben wir besprochen. Gibt es sonst irgendwelche Kennzahlen, die ihr öffentlich habt? Also Umsatz oder wo ist euer Portfolio, sozusagen Internationalisierung oder sowas?
Ja, also gut, Umsatz sage ich jedes Jahr aufs Neue zum Wirtschaftsprüfer, dass das die eine Kennzahl ist, die mich so nun überhaupt nicht interessiert, weil wir waren mal bei 2 Milliarden, aber gut, da waren die Strompreise auch bei 200 oder 500 Euro. Ja.
Guckst du auf die Marge.
Ich glaube, genau, das heißt, was mich am interessiert, ist die P&L und die steht stabil und gut da. Ja. Was jetzt die Entwicklung der Sonic angeht, ich glaube, so kann ich insgesamt immer sagen, dass wenn uns eins aushängt, ist, dass uns die Ideen nie ausgegangen sind. Also wir haben immer wieder neue Ideen entwickelt über die Jahre hinweg oder auch neue Ideen präsentiert bekommen. Und aktuell ist ganz klar das Thema Battery Trading sehr stark im Kommen. Also der Enerpark hat halt die ersten Batterien über Innovationsausschreibungen jetzt im Buch und hingestellt.
Ja, hat der Stefan erzählt.
Genau. Wir vermarkten die halt und bauen damit halt auch unsere Expertise auf und sind natürlich, sind auch innerhalb des Konzerns dafür zuständig für die Batterien, die wir nicht selber vermarkten wollen oder auch können, weil wir zum Beispiel auch bankable sein müssen, dann brauchen wir halt Tolling Agreements und auch die verhandeln wir mit potenziellen Off-Takern.
Tolling Agreements.
Ja, das ist im Prinzip das gleiche wie PPAs, nur dann für Batterien, nicht? Ja. Dass man halt jemanden findet, der einem garantierte Zahlungen für das Nutzungsrecht der Batterien zahlt, um es kurz zu machen. Und auch die sind jetzt, das ist auch ein Markt, der im Entstehen begriffen ist. Mhm. Und auch in dem sind wir dann mit unserem Origination-Team für die Muttergesellschaft unterwegs. Also das wäre jetzt ein Themenfeld. Anderes Themenfeld, was da so ein bisschen mit dran liegt, ist, wir waren nie stark in Regelenergie. Das Wort Biogas haben wir jetzt auch nicht groß auf unserer Website, weil uns dieser Baustein immer so ein bisschen gefehlt hat. Über die Batterien kommen wir jetzt aber automatisch rein, weil man die natürlich auch...
Aber sättigt sich der Markt nicht total für Regelenergie aufgrund der großen Anzahl von Batterien, die da reingeht?
Gut, ich meine, ich hätte das schon vor 7 oder 8 Jahren auch bei Primärregelleistung erwartet, dass die ersten, weil es ja auch nur ein Markt von 600 MW ist und da wird immer noch Geld bezahlt für, also auskömmlich, so wie es scheint. Insofern bin ich jetzt nicht derjenige, der sagt, dass es sich in 5 Jahren wegkannibalisiert hat. Wir gehen auf jeden Fall den Weg, dass wir die Anlagen auch präqualifizieren wollen und zusätzlich den gesamten Blumenstrauß der Einnahmepotenziale von der Batterie zu heben. Ob das dann in 3 Jahren immer noch der profitabelste oder ein profitabler Strang ist oder wir die dann gar nicht mehr dafür diese Auktion nutzen werden, das vermag ich heute nicht zu sagen. Aber ich sage mal, aus diesem Prozess heraus kommen natürlich auch wieder die nächsten Geschäftsmodelle. Ne? Also wir haben die ersten Windparks, die sich hier präqualifizieren oder präqualifiziert haben für Regelleistung. Wir planen hoffen Ähnliches zu erreichen mit unseren Solaranlagen. Das ist auch so ein Projekt, das wir am Anschieben sind und von dem ich mir einiges erhoffe, wenn es denn klappt.
Ja. Präqualifikation für Regelleistung, das war ja auch ein Markt, der früher zumindest total zugeschnitten war auf die klassischen Utilities von den Block Sizes und von den sozusagen Mindestmengen, mit denen man da kommen musste und Mindestdauern, mit denen man zur Verfügung stehen musste und so.
Das ist auch immer noch so.
Ist immer noch so?
Ja, ist immer noch. Also mit den 4-Stunden-Blöcken allein fängt das ja schon an, dass man da, also gut, es gibt den Arbeitsmarkt, aber das ist immer, die ganzen Bedingungen sind immer noch recht stark auf konventionelle Kraftwerke zuständig. Aber die TSOs, also die Übertragungsnetzbetreiber, die sagen von selber und von sich aus, dass sie sich halt bewegen müssen, weil ja auch absehbar ist, wenn das letzte Kohlekraftwerk oder das letzte Kraftwerk vom Netz geht, dass dann diese Regelenergie ja immer noch bereitgestellt werden muss. Und das geht dann halt Biogas, ja, aber es geht halt eben auch nur dann zusätzlich nur über die Anlagen, die dann stehen. Und das sind nun mal die Windmühlen und die Solaranlagen.
Got it. Okay, dann nochmal reingezoomt auf eure Kunden. Du hast gesagt, ihr habt sozusagen unterschiedliche Kunden. Die eigene, also der Hauptkunde oder einer der großen Kunden ist natürlich die Enerpark mit den Projekten, die aus der Pipeline kommen, die dann live geschaltet werden und vermarktet werden müssen. Wen gibt's da noch so?
Gut, ich will jetzt ehrlich gesagt keine Namen nennen, aber im Windbereich arbeiten wir eigentlich mit allen großen Projektierern zusammen, die halt auch ihre Windportfolien haben, die auch teilweise jährlich immer wieder aufs Neue ausschreiben. Da sind wir genauso unterwegs wie Direktvermarkter auch. Darüber hinaus sind wir auch relativ aktiv in White-Label-Partnerschaften. Mhm. Sprich, wir haben dann wieder Rahmenverträge mit anderen Direktvermarktern, für die wir dann Portfolio-Teile auch vermarkten. Das ist eigentlich ein recht übliches Geschäft. Da gibt es einige mehr.
Weil man in den dann Subsegmenten dann nochmal besser ist im Trading? Oder?
Also ich glaube, die Motivation, da habe ich mir schon echt den Kopf drüber zermacht, die Motivation ist, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Ja. Manche haben solche strikte Volumenvorgaben, die dürfen dann nur 3000 MW im Portfolio haben, haben aber Anfragen für ein paar hundert MW mehr und dann schieben die halt das Portfolio weiter, weil sie es selber nicht mehr in ihr Buch nehmen dürfen, einfach aus Volumengesichtspunkten. Andere sagen, ey, ich bin der Windexperte, jetzt habe ich aber auch ein bisschen Solar im Portfolio, das will ich nicht. Tut ja immer so, als ob ihr Solar könnt, aber habt ihr nicht Lust, das für uns zu vermarkten. Und bei Dritten ist es so, dass die vielleicht sehr stark im Sales sind, also die kriegen diese Kunden rein über Vertriebskanäle, zu denen wir zum Beispiel gar keinen Zugang haben aber vielleicht gar nicht die Kapazität oder trauen sich das selber auch gar nicht so zu, so viel, also ne, vom Portfolio sich so aufzustellen oder von der Größenordnung her und geben dann von sich aus Portfolio weiter, damit sie ihre Wohlfühlgröße behalten. Das kann natürlich auch so Sachen wie Bankgarantien, kann auch eine Rolle spielen. Mhm. Nicht jeder Direktvermarkter kann die Garantien im nötigen Umfang dann stellen. Beziehungsweise, ja, und dann gibt es halt eben auch manchmal Bottlenecks und dann kommen wir und können auf diese Art, insbesondere im Wind, auch mit anderen Direktvermarktern gut zusammenarbeiten.
Genau, also Projektierer, andere Direktvermarkter, White Label, sonst noch andere Kunden?
Ja, ich meine, im Wind ist es natürlich viel, dass es ja auch noch den Bauern im Feld gibt. Ne? Ja, also da haben wir natürlich auch teilweise ganz gute Kontakte zu, weil wir über die Projektentwicklung der Enerpark, ne, natürlich auch viele Landeigentümer oder Landverpächter mit ins Gespräch kommen, die dann auch noch eine Windanlage stehen haben und auf die gehen wir dann auch zu.
Ja. Und wenn ihr dann bei so einer Ausschreibung mitmacht, wie kann man sich da differenzieren? Also wie kann man... Das
ist super preisabhängig. Ja. Also der Preis spielt eine große Rolle und auch für die meisten, denke ich, nach wie vor die Hauptrolle. Ja. Differenzieren kann man sich natürlich darüber hinaus, dass man einfach in der Abrechnung auch zeigt, dass man es hinbekommt, klar, dass man natürlich dann auch im Operativen die Anlage runterregelt und nicht vergisst, sie nicht wieder hochzuregeln. Also das ist dann mehr im Doing, dass die Leute mitbekommen. Die kommen oft, manchmal auch wechseln ihren Direktvermarkt, weil sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben in der Vergangenheit und dann kommen sie ja zu uns und dann sagen die explizit, ihr vergesst aber bitte nicht, die Anlage wieder hochzuregeln und dann, wenn wir das dann schaffen, dann sind die dann auch glücklich.
Mhm. Und woher kommen eure Kunden oder was für Kundenakquisitionskanäle? Sucht ihr noch nach mehr? Also wollt ihr noch an mehr Ausschreibungen teilnehmen und noch mehr Direktvermarktungen machen und sozusagen da stark wachsen? Oder seid ihr eigentlich so ganz happy?
Also aktuell sind wir eigentlich haben wir eigentlich eine ganz gute Wohlfühlgröße erreicht. Im Solar haben wir auskömmlich, das ist ja von der Größenordnung ein Portfolio, von dem ich das mich jetzt, da habe ich nicht so da habe ich ja durch die Mutter einfach sehr viel Portfolio, was ich immer rein bekomme. Und das wächst ja auch weiter. Die Enerpark baut ja auch 500 MW Solar dazu. Dadurch wachsen wir automatisch auch jedes Jahr im Solarportfolio. Und im Wind ist es so, dass wir jetzt aktuell eigentlich eine Wohlfühlgröße gewonnen haben oder gefunden haben. Aber ein bisschen wachsen kann es schon noch. Ja.
Und dann immer Fokus auf Deutschland? Also stehen die Anlagen hauptsächlich in Deutschland?
Ja, tatsächlich sind wir im Asset-Back-Trading, also in dem Asset, also mit den Windmühlen und Solaranlagen aktuell auch auf Deutschland fokussiert. Spekulativ sind wir aber auch in den Auslandsmärkten Holland, Frankreich, Österreich unterwegs.
Kannst du den Unterschied zwischen Asset-Backed und spekulativ nochmal erklären?
Also Asset-Backed heißt immer, dass eine physische Anlage dahinter steht, für die man primär erstmal handelt. Eine Windmühle hat eine Produktion, die muss sich vermarkten. Das ist Und das ist erstmal asset-backed und spekulativ. Ich kann Strom verkaufen, kaufen und dann später wieder zurückkaufen. Und das ist halt eine spekulative Position. Da bin ich sozusagen auf Preisbewegung am Spekulieren. Das ist der Unterschied.
Und gibt es dann lokale Spezifika von den einzelnen Märkten? Also wenn man EEX versus MIBEL oder EPEX versus MIBEL, der iberische Markt, also wie lokal ist so ein Markt, wenn du dich jetzt, wenn du dir also, so Gedanken machst, ja, ich internationalisiere, worauf musst du achten?
Also zuallererst muss man sagen, dass überall da, wo die, also wir reden jetzt über den Short-Term-Markt, da überall da, wo die Apex oder die Nordpol unterwegs sind, das sind alles sehr ähnliche Marktstrukturen. Ne? Also jetzt in Frankreich einen physischen Handel aufzubauen oder einen Marktentry zu machen, ist relativ einfach, weil die Börse, da mache ich einfach, zahle ich einfach ein bisschen mehr, dann kann ich da auch handeln und loslegen.
Aber wächst dann dein Händlerteam auch mit den Märkten oder können die sozusagen parallel an beiden, also sozusagen OMI versus
das Team wächst dann immer an den Herausforderungen, okay, sage ich mal. Also kommt Zeit, kommt Rat. Aktuell sind die Jungs das am Vorbereiten, den Market Entry, und haben das als Projekt. Wenn es dann soweit ist, müsste man natürlich dann schon bei Zeiten darüber nachdenken, ob man dafür einen separaten Desk aufsetzt, der sich dann nur um die Auslandsmärkte kümmert oder so.
Got it. Was gibt's sonst so für Themen, die euch aktuell umtreiben? Also wir hatten einen Podcast, da ging es auch ein bisschen auch im Rahmen von erneuerbaren Direktvermarktung um Systemstabilität und zu Zeiten, also wir haben immer mehr Erneuerbare im System und zu Zeiten, wo wir wenig Nachfrage haben und sozusagen starke Änderungen auch. Also wie stabil ist unser System? Ist das was euch umtreibt? Oder no worries, Bild-Zeitung, mal wieder ein Mythos, brauchen wir nicht drauf achten.
Es ist natürlich schon eine Herausforderung mit dem zunehmenden Ausbau von Erneuerbaren. Kommen wir natürlich vermehrt an den Punkt, dass wir einfach mehr Strom produzieren zu bestimmten Zeiten, als Deutschland nun halt aktuell verbraucht oder verbrauchen kann. Mhm. So, das bedeutet, mit jeder Windanlage und mit jeder Solarpark, den wir jetzt weiter zubauen, kommen wir natürlich gerade in schwachlastigen Zeiten, wie das zum Beispiel so ein Ostersonntag der Fall ist, an einen Punkt, wo wir vielleicht 70.000, 80.000 MW Strom mittags ins Netz drücken, Deutschland aber nur 40.000 MW verbraucht. Und das setzt das System natürlich schon so weit unter.
Klingt jetzt erstmal gefährlich.
Ja, aber es ist eine Herausforderung fürs System. Auf beiden Seiten, nicht? Also zum einen, man muss dazu sagen, es gibt ja auch noch ungefähr 10 GW, das ist jetzt irgendwo Beschätzung von mir, an Must-Run-Kapazitäten, nicht? Das sind also die Kraftwerke, die zum Beispiel für Fernwärme und so eingesetzt werden oder einfach durchlaufen, weil sie nun mal schlecht steuerbar sind. Auch die gibt es, nicht? Und die drücken auch noch ins System rein. Und wir müssen unsere Anlagen halt steuern können. Das heißt, wenn ich Preissignale bekomme und der Markt setzt diese Preissignale korrekt, ja, dann, also wenn ich jetzt schwer negative Preise habe, dann macht es ab einem bestimmten Niveau und oft auch aus Null das Preisniveau keinen Sinn mehr, die Anlage laufen zu lassen. Das heißt, dann mache ich sie aus. Und dann muss sie natürlich auch runterfahren und diesem Signal folgen. Mhm. Und die Schwierigkeit ist es natürlich, das so zu hantieren. Und das sind auch die Herausforderungen. Aber da muss man sich wahrscheinlich eher mit Netzbetreibern unterhalten. Wenn jetzt halt, sagen wir mal, um 11 Uhr der Preis noch 1 Euro ist und um 12 Uhr ist minus 1 und dann gehen halt 30 GW Solar von einer Minute auf die andere aus, weil wir können unsere Anlage innerhalb von 5 Sekunden runterfahren, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dann in den Leitwarten der Netzbetreiber schon auch die Bimmel klingelt, weil dann natürlich auf einmal ganz viel Produktion rausgeht und das System dadurch natürlich dann auch in unter Stress gesetzt wird, auch wenn die Anlagenbetreiber jeder für sich das Richtige machen. Bei Windanlagen geht das ein bisschen gradueller, ne, weil die müssen erstmal aus dem Wind raus produzieren, trudeln noch so ein bisschen nach, aber insbesondere bei Solar ist es ähnlich wie Batterien
an und aus
oder sehr schnell an und aus, und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Nun ist es so, dass es bei uns immer noch größtenteils ein manueller Prozess ist. Das heißt, da muss ein Händler hingehen und dann halt die Liste auswählen und dann ausmachen. Das macht er halt nicht also es ist nicht so, dass wir Punkt 12 Uhr dann alle Anlagen ausmachen, sondern es ist 12 Uhr 1, 2, 3, 4. Also es geht schon über ein paar Minuten hinweg. Aber es ist mit Sicherheit auch eine eigene Herausforderung. Und umgekehrt, wenn wir alles wieder anmachen, natürlich, dass das Gleiche. Wir versuchen das dann schon von uns aus, auch wenn wir da jetzt keinen Marktanreiz für haben, das ein bisschen zu timen, ne, dass wir halt vorher dann zum Beispiel wieder etwas vorher schon wieder anmachen, um und auch in Stufen, ja, um da halt, weil wir teilweise ja 1000 MW dann, also in unserem Portfolio aus und wieder anmachen. Also das ist ja dann schon, ich will nicht sagen, ein Schock fürs System, weil es sich ja breit verteilt, aber eine Herausforderung, ja. Andere Herausforderung, und ich glaube, da hast du in deinem Podcast schon wahnsinnig viele Leute zugesprochen, ist natürlich das ganze Thema Demand Response. Das fängt mit Smart Metern an. Das fängt aber auch damit, endet aber auch damit, dass auch die Industrieprozesse sich ein Stück weit oder noch viel stärker flexibilisieren müssen, als das bis heute der Fall ist. Und auch da ist ein Riesenpotenzial. Ich sage immer zu unserer Maintenance-Abteilung, schickt die Leute bitte am Sonntagmittag aufs Feld, wenn der Strom nichts wert ist, anstelle am Donnerstag um 17 Uhr oder um 18 Uhr, wo der Strom am wertvollsten ist. Hier ist es auch immer, nein, das geht nicht, weil es ist natürlich Wochenendzuschlag und alles. Und dann habe ich das ein bisschen nachrechnen können und auch zeigen können, dass es sich dann sehr wohl lohnt, manchmal diesen Wochenendzuschlag dann auch zu zahlen. Und schwupps, auf einmal geht das dann doch. Und wenn wir es im Kleinen kommen, vielleicht kann ja doch der eine oder andere Verbraucher ja auch ein bisschen mehr, also verstärker als das bisher ist, die Flexibilität nutzbar machen. Ja. Denn da müssen wir hin. Also Das muss man schon miteinander kombinieren und da sind, glaube ich, beide Verbraucher und Produzenten gefragt, ihren Teilchen beizutragen.
Ja, die Schreie sind immer ganz hoch. Also unsere Erfahrung, ich glaube, die deckt sich auch mit Incentive. Torge war ja bei uns auch im Podcast, ist am Anfang, wenn wir mit einem großen Kunden sprechen, da wird immer gesagt, ja, nee, wir können die gar nicht. Also unsere Produktion, wir sind inflexibel, da kann man nichts machen. Und dann, wenn man auch ein bisschen genauer darüber spricht, dann merkt man, ah ja, da gibt's ja doch noch ein paar Potenziale. Und lass uns nochmal gucken, was ist das wert? Und was ist das vielleicht auch in Zukunft wert, wenn man das nach vorne schreibt, ne? Also nur weil sozusagen der Wochenendzuschlag in der Vergangenheit nicht sich gerechnet hat, heißt das ja nicht, dass es nicht in der Zukunft auch geht. Und da muss man eben aktuelle Preise anlegen. Oder das, wir laufen ja jetzt ins Frühjahr, im Sommer wieder rein, wo wir signifikant mehr Solar im System haben. Da werden wir natürlich auch, das werden wir in den Preisen sehen, ja, was das bedeutet, untertägig, mittags und so weiter.
Also wo wir es halt sehr stark sehen und wo wir es uns natürlich auch stark zunutze machen, ist mit den Batterien, mit dem Battery Trading. Da nutzen wir natürlich schon, nutzen wir einfach diese Spreads Day und Intraday sehr stark aus und man sieht halt, dass die auch auf Rekordhöhen sind. Ne? Das heißt, das bedeutet für die Enerpark auch, dass wir halt im Prinzip jede Solaranlage jetzt auch mit Batterien dazu bauen wollen und dann noch vor der großen Herausforderung stehen, alle Bestandssolaranlagen mit Batterien auch noch nachzurüsten. Mhm. Dass wir halt ein großes Portfolio an co-located Batterien uns aufbauen. Und das hilft natürlich dann auch, weil wir würden dann immer mittags aus der Produktion halt Strom rausnehmen und den abends und nachts wieder einspeisen. Das heißt, das ist dann die Production Flexibility, sage ich mal. Das ist jetzt auf der anderen Seite.
Ist es für euch signifikant unterschiedlich, Strom zu einer, der aus einer Solaranlage kommt oder aus einer Windanlage, versus so ein flexibles Asset wie eine Batterie zu steuern und zu handeln?
Also für steuern konnten wir schon immer sehr, sehr gut. Aber wir haben halt, ich sag mal, wir haben ja nur die eine Seite. Die Anlage produziert, was sie produziert. Und wir haben immer nur die Flexibilität, weniger zu produzieren. Mhm. Mit den Batterien haben wir endlich oder jetzt dann auch die Möglichkeit, mal mehr zu produzieren, weil wir halt eben auch aus der Batterie Strom ins Netz zusätzlich einspeisen können. Das heißt, es gibt uns zweiseitige Flexibilität, wo wir vorher nur eine einseitige Flexibilität hatten.
Okay, aber sonst sind die Prozesse eigentlich die gleichen und sozusagen wie schnell man reagieren muss, wie eng man den Markt kurzfristig im Blick halten muss und so, da gibt's schon sehr viel Überlappung letztendlich.
Also eine Steuerung ist eine Steuerung, das sind tatsächlich auch die gleichen Software-Signale, die dafür genutzt werden. Also
got it. Das heißt, ihr geht stark in diesen Batteriebereich und glaubst du, dass sich der Markt da, wie blickst du auf diesen Markt, wie wird er sich entwickeln? Bauen wir immer noch sehr viel schneller Erneuerbare aus, als dass wir die gespeichert bekommen?
Oder? Also persönlich glaube ich, dass der Markt oder auch viele Marktteilnehmer, nicht alle, aber viele Marktteilnehmer immer noch krass unterschätzen, was das für einen enormen Tsunami an Batteriezubau geben wird. Mhm. Denn man sieht ja die Netzanfragen, das ist absurde, also 250 oder 300 GW, je nachdem, Podcast man zuhört, sind da kursieren da unterschiedliche Zahlen.
Ja, das ist aber auch, weil aber, die sich unterschiedlichen Spannungsebenen anschließen.
Ja,
und dann sozusagen die Übertragungsnetzbetreiber reporten dann, was sie an Netzanschlussbegehren haben und die Verteilnetzbetreiber, also da gibt es sozusagen einen Unterschied.
Mag sein, aber dieser Batteriezubau, der kommt völlig ohne Subventionen aus. Das rechnet sich aktuell extrem und ich glaube stark an die Kräfte des Marktes und der ist an dieser Stelle halt jetzt entfesselt. Sprich, die Leute bauen diese Batterien massiv zu. Es gibt eine gute Lieferposition auch, also und auch die Enerpark hat keine Schwierigkeiten, an Batteriensysteme ranzukommen. Genehmigungsprozesse, ne, Baugenehmigung, das ist gerade ein starkes Bottleneck, auch weil natürlich die Netzbetreiber diesen riesen Tsunami an ihr Anfragen und Netzzugangsanfragen abarbeiten müssen. Es gibt da noch so ein paar regulatorische, ich finde, Probleme, aber im Prinzip denke ich, dass der Batteriezuwachs weit über dem liegen wird, was sich aktuell die Netzbetreiber auch und auch viele andere Marktteilnehmer vorstellen.
Echt?
Ja, da bin ich felsenfest von überzeugt. Und es wird dem System extrem gut tun. Also ich sage immer, jede Batterie, die dazukommt, hilft erstmal der Systemstabilität, weil die Marktsignale eine extrem starke Incentivierung vorgeben, sich als systemstützend zu verhalten. Das ist auch so ein Punkt in der ganzen Diskussion, den ich immer nicht verstehe, wo die Leute sagen, ja, aber dann die Batterie, die schwingen sich dann auf oder die machen das Netz kaputt. Ich sage, eigentlich ist es eine Batterie, na klar kann eine Batterie auch Sonntagmittag um 12 einspeisen, aber wer das tut, der macht dann einen Fehler, weil da die Preise halt bei minus 50 liegen und macht das fünfmal, ist er pleite. Also dann hat er halt es kann, also rein physikalisch kann man das Netz, kann man mit Batterien das Netz dann komplett zerstören.
Aber nur Leute, die Geld verbrennen.
Aber nur Leute, die dann auch, denen auch ihre Firma egal ist. Und dann denke ich mir, das wird also nicht passieren. Es wird vielleicht mal passieren aus einem technischen Fehler, aber nicht großflächig. Und deswegen zu sagen, ja, aber nur weil sie es könnte, deswegen darf sie da nicht gebaut werden oder nicht einspeisen, ist aus meiner Sicht ein totales Humbug-Argument.
Weil sich das dann sozusagen selbst wieder bereinigen würde, weil diejenigen, die falsch handeln, halt schnell aus dem Markt gehen und dann wahrscheinlich übernommen werden von
Leuten. Ja, wie gesagt, es wird, wenn, dann nur als operationeller Fehler passieren. Aber es wurde auch schon mal ein Braunkohlekraftwerk an einem Sonntagmittag angefahren. Also Fehler passieren auch mit konventionellen Kraftwerken und die wurden ja auch nicht, wurden ja auch nicht verboten zu bauen. Und wenn ich dann das Argument höre, ja, aber aber du denkst zu kurz wegen dem Thema Redispatch, dann sage ich, aber nee, weil das Thema Redispatch wird sich ja auch lösen, weil wenn ich die ganzen Batterien stehen habe, ne, Norddeutschland und Süddeutschland, dann wird das Redispatch ja auch verschwinden, weil dann den ganzen Gratisstrom die Anlagen im Norden aufnehmen und die schieben den dann ins Netz, wenn es nicht mehr nötig ist. Und die restlichen Kapazitäten sind dann frei für meinetwegen die Batterien in Süddeutschland. Ja.
Ich habe letztens eine Karte gesehen, dass die Batterien sich trotzdem hauptsächlich in Norddeutschland, gerade diese ganzen Netzanschlussbegehren von einem, ich glaube, Übertragungsnetzbetreiber oder so war die, wo gezeigt wird, die meisten schauen doch eher im Norden, obwohl der Wert von der Batterie, weil es ja ein flexibles Netz ist, was einspeisen kann und aufnehmen kann, ist doch, oder hast du da einen Blick drauf? Ich meine,
also,
ihr habt ja die Herausforderung, ihr habt eure Solarparks, die habt ihr nicht nur in Norddeutschland, obviously. Und wenn ihr euch jetzt aussucht, schließe ich die Batterie eher an dem Solarpark im Norden an versus im Süden, habt ihr, wie analysiert ihr das? Oder?
Also zuallererst mal haben wir tatsächlich unsere Solarpark-Schwerpunkte sind in dem Raum Leipzig, aber auch dem Rest von Ostdeutschland und Schleswig-Holstein, letztem Jahr auch Rheinland-Pfalz und Nordbayern. Das sind die Schwerpunkte des Enerpark-Portfolios.
Die hatte ich falsch eingeschätzt.
Wir sind schon etwas breiter verteilt. Früher waren wir wirklich nur Ostdeutschland. Dann waren wir Ostdeutschland, Schleswig-Holstein und jetzt haben wir Nordbayern und Rheinland-Pfalz haben wir einen großen Cluster gebaut da. Und klar, wenn wir gucken, wo bauen wir Batterien, dann liegt es natürlich nahe mit den Landverpächtern und den, gerade bei Co-Location gucken wir natürlich dann sehr stark zu unseren Bestandsanlagen. Das hat auch viel mit Maintenance zu tun, ne? Also man versucht ja immer Synergien zu heben, auch im Monitoring und Maintenance. Das heißt, für uns macht es jetzt keinen Sinn, eine große Batterie im Saarland zu bauen, wo wir keine einzige Solaranlage haben, keinen Servicetechniker und keinen Elektriker und kein Netzwerk vor Ort.
Okay, und habt ihr dadurch, dass ihr ja mit einem Solarpark schon eine Netzanschlusskapazität habt, irgendwie einen Vorteil? Also könnt ihr schneller ausbauen als jetzt irgendjemand, der neu ins Geschäft kommt und selbst wenn er die Fläche hätte, aber da noch keinen Netzanschluss hat?
Leider nicht. Tatsächlich ist es so, dass wir sogar, dass eine Batterie auch immer als einzelnes Asset betrachtet wird. Also der Enerpark hat ja auch, ich glaube, 35 Umspannwerke im Betrieb. Und die haben ja auch eine Kapazität. Und da sind auch Kapazitäten frei. Also wir könnten noch mehr Solaranlagen oder Batterien zu diesen Umspannwerken dazustellen und sagen zu den Netzbetreibern, guck mal, wir haben ja schon die ganze Infrastruktur, UW, Einspeisepunkt, alles steht, Zählkonzept auch, alles schon schnell einbaubar. Dann sagt der Netzbetreiber, ja, aber theoretisch könnte ja die Batterie dann auch einspeisen am Sonntagmittag. Und deswegen musst du die Batterie eigentlich vom Worst Case her denken und dann Einspeise Begehren stellen für diese extra Kapazität der Batterie. Mhm. Und das bedeutet eigentlich, dass man von dem Genehmigungsprozess sich genauso hinten anstellen muss.
Bescheuert.
Wie alle anderen, obwohl man die ganze Infrastruktur außer der Batterie schon stehen hat.
Können wir das so deutlich mal sagen? Also das, glaube ich, wurde schon mal mit dem anderen Podcast gesagt. Aber es macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil wenn die Batterie eben sich marktlich verhält, dann würde sie doch immer andersrum als das lokale Asset, was nur einspeist sich.
Ja, also eine Möglichkeit haben wir, das ist natürlich, dass man, ich nenne das immer diesen quasi Inno-Tarif-Aufsatz, dass man halt sagt, pass auf, ich baue die Batterie dazu, zum Asset oder zum, und stelle aber sicher, dass die niemals aus dem Netz Strom ausnimmt und natürlich auch niemals mehr in Menge einspeist, als der bisherige Netzeinspeisezusage hergibt. Damit verliere ich aber die gesamte Optionalität und die Wertigkeit der Batterie nachts, ne, weil ich halt die Batterie nachts nicht laden kann aus dem Netz, sondern nur mit der, entweder aus dem Netz tagsüber oder eben aus der Solaranlage tagsüber. Und damit nimmt man der Batterie natürlich einen sehr großen Teil, ich würde mal sagen 60% ihrer Wertigkeit, und das macht sie dann wieder kaum oder nicht profitabel. Ne? Also und ja, ich.
Was ist die? Lass uns sozusagen mal formulieren. Was wünschen wir uns? Also weil ich finde es total absurd. Vielleicht kann man irgendwie so ein Übergangsverfahren machen, dass man erst den einen Ansatz macht und dann relativ schnell.
Also wir haben ja jetzt, ich glaube im neuen EEG oder ich glaube es wurde auch anders genannt, gibt es ja jetzt diesen Passus, in dem Überbauung mit Wind und Solar zulässig ist. Ist jetzt relativ neu, ich stecke da jetzt auch noch nicht in aller Tiefe drin. Ich sag mal, kommt Zeit, kommt Rat. Mhm. Und mit Batterien könnte man das genauso verfahren, dass man halt sagt, pass auf, solange ich nicht über meine maximale Einspeisezusage hinaus von meinem Solarpark oder Solarwindanlagen und Batteriepark hinaus ins Netz einspeise, ist alles gut und gleichzeitig mit der Batterie aber auch die Möglichkeit bekommen, aus dem Netz Strom zu ziehen. Ich glaube, dann würde man nicht so wahnsinnig viel Flexibilität verlieren und hätte aber trotzdem die Möglichkeit, in die bestehende Infrastruktur die Batterien problemlos zu integrieren.
Mhm. Got it. Okay, mega spannend. Und das heißt, du glaubst, ihr seid dadurch auch nicht unbedingt viel schneller als jetzt irgendjemand, der startet, ne? Also es liegt nicht an den Batterieverfügbarkeiten, also an den Inputs, die du sozusagen brauchst, um Batterie.
Ja, das ist halt auch noch so ein Problem. Wir haben halt diese ganzen Solarstandorte. Ja. Ja, die sind alle umzäunt, die haben ihre Übergabestationen. Das sind schon große Anlagen. Und da ist auch Platz. Also 40 Fußcontainer oder 40 Fußcontainer kannst du da problemlos bei den 10, 20 MW-Parks dazustellen, ohne dass es jemanden
fällt juckt. Jemand aus.
Trotzdem muss man dafür halt wieder eine eigene Baugenehmigung anfragen und diesen gesamten Projektierungsgenehmigungsprozess durchlaufen, als wenn man eine neue Solaranlage baut, was aus meiner Sicht auch ein Wahnsinn ist.
Aber also, ein Beschleunigungsverfahren oder ein beschleunigtes Verfahren, wenn das nur weniger als 0,5% der Fläche ist, dann bitte.
Ja, ich bin halt kein Projektentwickler. Ich habe tatsächlich vor einigen Wochen auf einem Batteriestandort auch mal gestanden, um mir das mal anzuhören. Dann habe ich auch meinen Jungs gesagt, jetzt fahrt ihr mal hoch, fahrt mal runter. Und tatsächlich ist es so, dass die auch ordentlich Lärm machen. Ne? Also es gibt schon heraus.
Die surren dann, oder was
machen die? Ja, gerade die Wechselrichter, die machen so einen extrem klirrenden, unangenehmen, High-Pitch-Ton. Da willst du nicht 100 Meter daneben wohnen, das verstehe ich auch.
Okay.
Aber ich sag mal so, wenn du bis zum Horizont auf Solarpaneele schaust und dann in die Mitte so eine Batterie ansteckst, dann bezweifle ich, dass es die man nun wirklich so wahnsinnig stören würde. Aber ja, also das sind dann schon Sachen, die man beachten muss. Aber man muss es auch noch nicht überkomplizieren.
Ich meine, es hat halt so einen hohen volkswirtschaftlichen Nutzen. Also ich verstehe, dass man da ganz viele Dinge mitbedenken sollte und so, aber wir können doch relativ einfach ausrechnen, was es uns bringt, wenn wir es schaffen, weniger wegzuwerfen an überproduziertem Strom und den irgendwie zu nutzen, oder?
Also wie gesagt, Batterien sind aus meiner Sicht ein absolut wichtiger Baustein, um diese Energiewende zum Ziel zu bringen und vermeiden natürlich auch wahnsinnig viel Netzausbau, ne? Weil du musst das Netz dann nicht mehr auslegen bis zur letzten Kilowattstunde, genau. Sondern hat halt einen riesigen Stapel an Batterien an beiden Seiten, der eben dann auch diesen Stress aufs Netz dann auch reduzieren kann und eben die eine oder andere große Übertragungsnetzleitung vielleicht auch überflüssig macht. Und wenn man sich überlegt, wie teuer das ist, 800 Kilometer Südlink oder so zu bauen und stattdessen aber auf beiden Seiten 2000 MW und MWh Batterien hinstellt, dann glaube ich, ist die Rechnung sehr schnell positiv. Oder? Vor allem diese Batterien muss man ja nicht bezahlen. Die bezahlen ja die Investoren. Also das geht also dann nicht auf Kosten der Allgemeinheit, sondern es geht auf es sind Investoren, für die sich das dann rechnet.
Ja. Okay, also da müssen wir irgendwie schneller vorankommen. Haben wir sonst noch irgendwelche regulatorischen Wünsche oder Forderungen, die wir unbedingt benennen sollten?
Siehst du mich nachdenken? Also
das sind regulatorische
Wünsche. Ich glaube allgemein, dass vieles schon auch in die richtige Richtung geht. Also vielleicht nicht in dem Tempo oder in dem Maße, wie man sich das wünschen würde, aber da muss man natürlich vor allem mit Projektierern reden, aber es war ja zum Beispiel lange Jahre so, dass die Windanlagen überhaupt nicht vom Fleck gekommen sind. Solaranlagen haben ja schon länger eigentlich gute Zubauraten, aber auch Wind kommt jetzt aus dem Dutt. Netzausbau kommt, wie ich das aus der Ferne beschauen kann, auch stärker voran, als das vielleicht noch vor 4 Jahren der Fall war. Und insgesamt, würde man sich wünschen, dass, wir haben jetzt gerade über Batterien und Baugenehmigungen und sowas gesprochen, da wünscht man sich natürlich immer, dass es mehr vorangeht, aber ich meine, die Richtung, die stimmt zumindest. Mhm. Ja. Also Flexibilisierung, Netzentgelt ist natürlich auch so ein großes Thema, Abschaffung von der 7000-Stunden Regel. Das sind so Sachen, die sind ja auch erkannt, da wird ja auch dran gearbeitet. Ist jetzt nicht mein Kerngebiet, um das zu regeln oder möglichst gerecht zu gestalten für alle. Aber man hat zumindest das Gefühl, dass Stolpersteine oder krasse Fehlanreize auch erkannt wurden und daran auch gearbeitet wird, um die abzuschaffen.
Ne? Ja. Für mich geht es immer ein bisschen zu langsam voran,
ja,
wenn ich da drauf schaue. Okay, lass uns von der Erzeugungsseite seid ein bisschen wieder Richtung Offtaker gehen. Ja. Du hast ja gesagt, ihr habt ungefähr 200 GWh auch Endkundengeschäft.
Endkunden, ja.
Das ist ein Geschäft, was ihr ausbaut weiter oder wie schaust du da drauf?
Schon, ja. Also man muss unterscheiden, wir haben 200 GWh Jahresabsatz bei den Endkunden und wir haben ungefähr 2 Terawatt an PPAs abgeschlossen. Also wir haben ungefähr 2000 MW über PPAs abgesichert, das ist im Origination-Bereich und das Endkundensegment ist ein separates Geschäft mit 200 GWh.
Und bei PPA, wer sind eure Offtaker? Utility meistens oder Corporate?
Teilweise eben auch die Strom-Endkunden. Also mein liebstes Beispiel ist immer das Futterhaus, ja, mit dem gelben Hund. So 5 GWh Samstags kennt man, genau, kauft man sein Hundefutter. Das ist zum Beispiel.
Also wenn man Hundefutter im Hundefutterhaus kauft, dann weiß man,
dass das tut man was Gutes.
Der Sonic,
was Gutes, ja. Aber auch der auch natürlich dem Futterhaus. Insofern, das ist jetzt ein Name, den ich mal nennen kann. Das wäre jetzt so ein kleiner PPA, wie gesagt, 5 GWh, aber wir haben auch PPAs mit 200 GWh. Jahresvolumen. Also da ist alles dazwischen. Im Endkundensegment gucken wir mehr so auf Krankenhäuser, Altenheime, so diese 5 GWh, teilweise so 12, 15 GWh sind so unsere größten Kunden. Das ist da so unser Wohlfühl-Spot und daraus setzt sich dann das Portfolio zusammen. Und teilweise sind das dann aber auch Ansprechpartner, auf die wir dann auch zugehen, um dann zu sagen, schau, du bist jetzt hier Endkunde, aber vielleicht möchtest du ja auch für einen Teil deines Portfolios ein PPA mit uns abschließen. Und bei 1-2 Kunden hat das auch schon funktioniert.
Finde ich spannend, weil es ist ein bisschen so adjacent zu dem, was wir bei ONU machen auch.
Ja.
Und wir stellen uns immer die Frage, welche Produkte sind zu komplex für den Endkunden und welche Kunden, welche Produkte verstehen sie gut, ja. Ungeachtet dessen, ob die sozusagen insgesamt gut werden oder nicht, sondern einfach, also, wie kriegt ihr sozusagen komplexe energiewirtschaftliche, sozusagen Mark-to-Market-Bewertung von Reststrom, I don't know, was es da alles gibt, an den Endkunden.
Also bei Utility PPAs ist es natürlich immer einfach, weil man spricht, sitzt mit jemandem am Tisch, der sozusagen mit der Energiewirtschaft auch das von A bis Z kennt. Wenn man mit Firmenkunden spricht, ist es immer aufwendiger, denen das Produkt zu erklären. Und es braucht auch einfach mehr Zeit. Und man hat manchmal auch ein Gap. Also der Firmenkunde guckt selten über 3 Jahre Beschaffungshorizont hinaus. Wir wollen aber natürlich gerne PPAs abschließen, 10 Jahre und länger.
Ja.
Und was wir auch manchmal mit unseren oder mit einigen Firmenkunden umgesetzt haben, ist, dass die gesagt haben, pass mal auf, ich finde das eigentlich gut. Für einen Teil meines Portfolios schließe ich jetzt für 6-7 Jahre ein PPA mit euch ab. Mhm. Und die Restmengen, also das, was dann übrig bleibt, was wir mit Solar- oder Wind-PPA nicht abgedeckt bekommen, also wir kaufen dann auch teilweise Wind-PPAs und schieben die dann auch rein ins Portfolio. Mhm. Diese Residualmengen sind immer das, was dann überbleibt in dessen Verbrauchsstruktur, die liefern wir dann aus unserem Endkunden Portfolio, aber mit einer anderen Laufzeit. Also es kann dann sein, dass der PPA für 6 Jahre hat und ein Stromliefervertrag für 2 Jahre, maximal 3 Jahre. Ne? Und das nennen wir Residualmengen PPA, sodass wir halt den Kunden im Prinzip in seiner Gänze bedienen, aber in dessen Struktur dann auch ein PPA mit reinschieben.
Genau, dann ist der Kunde aber darauf angewiesen, dass sein zukünftiger Energieversorger irgendwie eine Beistellmenge, Drittmenge sozusagen zulässt.
Also idealerweise haben wir natürlich dann einen sehr starken Lock-in-Effekt, so dass er nach 3 Jahren, wenn der Vertrag ausläuft, sagt, boah, bevor ich mir jetzt wieder mit diesem PPA dann noch zu einem anderen Vollversorger gehe, dann bleibe ich doch einfach bei der Sunic. So, das ist natürlich schon die Idee, aber prinzipiell könnte er es, ja.
Okay, das heißt, bei manchen kriegt ihr sozusagen auch komplexe PPA-Zusammenhänge erklärt und damit dann eure
Was wir viel machen, ist auch, dass wir so strukturierte PPAs verkaufen. Also dass wir halt dann, also der Kunde hat einen Vollversorger und dann hat er aber Vertragsbedingungen, die ihm gestatten, ein PPA mit reinzubringen. Und der Vollversorger hat natürlich ein großes Interesse daran, dass das eben keiner Solar-Zappelstrom ist, sondern vielleicht ein Pays Forecast, also ein stundenscharfes Profil, was der am Vortage genannt bekommt, die Solaranlage wird das produzieren. Oder eben ein Jahresprofil haben wir auch. Dann rollen wir einen standardisierten Solarlastgang aus fürs ganze Jahr. Also das nennen wir dann, ja.
Das ist also ein fiktiver oder virtueller. Du weißt ja nicht sozusagen 3 Monate vorher. Haben wir ja vorhin über Meteorologie geredet.
Genau. Also, aber das ist was wir einfach tun, ist, wir haben in den letzten 10 Jahre Solarstrahlung, also Solarproduktion genommen.
Brauchst du eine Referenz, auf die du settelst?
Genau. Dann machen wir den Weighted Average und dann sagen wir, okay, im Januar der letzten 10 Jahre haben wir immer in Stunde 12 so viel produziert und dann haben wir das auf 1 MW skaliert und so lässt sich das beliebig auf jede Anlage rauf und runter rechnen. Der Vorteil ist, der Kunde weiß am 1. Januar exakt, wie viel Strom er zu welchem Preis von uns kauft. Der Vollversorger weiß auch exakt, muss man nur einmal umbuchen, ne, Fahrplanlieferung machen, kann er das direkt mit seiner Vollversorgung kombinieren und dann können sich alle wieder zurücklehnen und dann läuft das halt so durch. Ja, wir haben eine Abweichung, wir werden nie genau das produzieren, was wir dann in dem PPA verkaufen. Aber die Abweichungen sind geringer als man denkt, weil wir halt die Saisonalität mitnehmen. Wir nehmen auch relativ stark diese Tageskurven natürlich mit rein. Also wir liefern keinen Strom aus dem PPA, der wie nachts oder sonst wie ist, sondern halt nur dann, wenn die Anlage auch üblicherweise was produziert. Und die Abweichungen sind recht gut zu verknusen und werden mit uns ja auch mit Risikoprämien belegt. Das heißt, wir können dann einen etwas höheren Preis verlangen, als wenn es ein Pay-as-Produced ist, logischerweise. Weil wir Strukturrisiken tragen, die aber beherrschbar sind.
Genau, ich kenne die Landschaft der Energieversorger nicht so, ob die dann da direkt drauf einsteigen, weil sie diese Profile dann besser verständlich finden und deswegen kein Problem mehr haben mit Drittstrommengen. Aber manchmal hört man ja so noch aus dem Markt, dass da nicht alle sehr offen sind für diese, ich sag mal, ein bisschen moderneren Konstellationen mit Dreiecksverhältnissen und so.
Ich sag mal so, auch die Energiewirtschaft steht jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, die so wahnsinnig innovativ und so wahnsinnig schnell darin zu sein, ihre Prozesse zu ändern oder so wahnsinnig offen für Neues zu sein. Aber am Ende
ist es ja... Dafür sind wir Startups. Dafür sind wir.
Genau, man pusht es ja schon so ein bisschen, man erklärt es auch den großen Utilities und am Ende fragen es ja auch die Kunden an. Die wollen grünen Strom haben und sie wollen halt einen grünen Strom haben, denn das ist auch so ein Phänomen, denke ich, in Deutschland sehr stark, diesen physischen Bezug haben. Die wollen das mit aus der Solaranlage XY haben und nicht einfach irgendwie einen grünen Stempel drauf haben, Grundstundentarif und fertig. Und dadurch, dass die meisten Utilities oder Vollversorger das jetzt eben nicht so anbieten können, wir sitzen ja auf diesem riesigen Arsenal an Solaranlagen, die wir jederzeit auch über PPAs vermarkten können. Das heißt, wir können einfach ins Regal greifen und CNMW-Anlage rausholen. Und das kann halt nicht jeder. Und wir sehen da die großen Stromversorger eigentlich als Partner, also denen wir das auch gerne nahebringen, die ja auch dann gerne auch Offtaker sein können von uns, ne? Also teilweise schließen wir ja auch PPAs mit denen ab und sie strukturieren sie dann auch in ihre Versorgungsprofile ein und schließen dann die gleichen PPAs ab. Also da gibt's natürlich auch viel Overlap, sag ich mal.
Genau. Also für mich ein bisschen undurchsichtig und weniger Erfahrung, also weniger Touchpoints mit den Versorgern, aber natürlich viel mit den Endkunden. Und das heißt, habt ihr irgendeine Präferenz, ob ihr eher das Endkundengeschäft oder PPA macht?
Beides. Also beides.
Weil ihr es einfach so preist oder so strukturiert, dass es dann äquivalent ist für euch.
Es gibt einfach viele Überlappungen in den Geschäftsmodellen. Viele der Prozesse, die man fürs Endkundengeschäft braucht, sind auch sehr nützlich, wenn man Strukturen im PPA-Segment anbieten will. Und gleichzeitig ist es natürlich auch spannend, wenn man aus dem Origination-PPA-Segment einem Endkunden, den man jetzt über irgendeine Plattform oder irgendwie über seinen Vertriebschannels gewonnen hat, dann noch ein PPA anbieten kann. Ne? Also das befruchtet sich gegenseitig, würde ich sagen.
Und ist Marktzugang ein Thema für euch? Also ich meine, ihr seid ja kein Vertrieb. Also wir vertreiben Software und ich weiß, wie sozusagen herausfordernd es sein kann, mit den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt zu sprechen, die offen sind für so Themen und dann noch diesen ganzen Education-Prozess zu machen. Also
Marktzugang bieten wir auch an als Dienstleistung Day-Ahead, Intraday, aber auch im Terminmarkt. Ist jetzt aber nicht unser größtes Geschäftsfeld. Bei den kurzfristigen ist es oft so, die kommen rein, wollen Marktzugang und wenn die irgendwann so ein Volumen erreicht haben, dann werden sie selber Mitglied bei der Apex und brauchen uns dann nicht mehr. Also das haben wir schon mehrfach erlebt, dass die Kunden einfach vom Volumen herauswachsen. Und beim Long-Term ist es so, dass wir auch im Prinzip Marktzugang anbieten, immer wenn ein Kunde einen Tranchenvertrag abschließt. Dann ist das schon so ein bisschen Marktzugang, weil dann hat der Kunde das Recht, viermal im Jahr bei uns anzurufen und zu sagen, was ist denn dein Offerpreis jetzt gerade für das Jahresband? Und dann hat unser Long-Term-Desk da auch ein bisschen was zu tun, weil er dann anrufen wird und Preise raushalten muss und dann auch teilweise ausgeführt wird. Und das ist halt auch eine Art von Marktzugang, die wir dann da auch mit abbilden können. Also da kommt dann wieder Endkundengeschäft mit dem Long-Term-Desk zusammen.
Ja, ja, genau, stimmt. Und wie blickst du da? Ich glaube, wir sind schon fast am Ende. Ich sag ja immer, es ist kurzweilig mit uns natürlich, aber 40 bis 60 Minuten ist so unser Ziel, damit wir die Commuter mit abnehmen oder die Leute, dann, die ihre Wäsche.
Fange ich jetzt noch an, noch schneller zu reden. Das,
also kriegt aber was reingepropft. Die Frage, die alle Fragen mit beinhaltet, habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen? Irgendwas, was du unbedingt gesagt haben wolltest oder was du wichtig findest? Sonst hätte ich nämlich noch so eine Ausblickfrage.
Etwas, was mir vielleicht wichtig ist, und ich glaube, das geht in der ganzen Diskussion oftmals auch unter. Ne? Also wir stecken halt mitten in der Energiewende. Ne? Und es gibt wahnsinnig viele Unternehmen und Spieler, die halt diese Energiewende voranbringen. Ich glaube, alle sind sich einig, wo die Reise hingehen muss. Aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute wahnsinnig streiten oder miteinander querliegen oder über Nichtigkeiten endlos diskutiert wird. In der Annahme, dass es eine gerade Linie ist. Wir haben keine Solaranlage stehen und kein Renewable Energy Trading bis hin, wir sind voll flexibel und CO2 frei. Und ich auch jetzt wieder die Diskussion 2,45, 2,50. Also da wird dann wahnsinnig drüber gestritten. Das Ziel muss ja klar sein, ob es in der Verfassung steht oder nicht. Ist ja letztendlich auch völlig wurscht. Und es wird natürlich auch Rücksetzer geben oder manchmal kommen wir auch schneller voran. Und ob wir jetzt in 2,45, 43 oder 2,47 soweit sind, das ist, glaube ich, völlig egal. Wir müssen halt alle an einem Strang ziehen und es nicht durch Rücksetzer jedes Mal wahnsinnig machen lassen und das auch so ein bisschen aus den politischen Kämpfen rausnehmen. Ich sehe auch, Energiepolitik ist nicht oder Energiewende ist nicht rechts oder links oder grün oder FDP. Am Ende muss es sich rechnen. Und dass wir unseren Kindern noch eine Welt hinterlassen können, in der die auch noch groß werden und leben wollen, steht für mich auch außer Frage. Und das vielleicht mein Wort zum Sonntag.
Das finde ich gut. Da müssen wir die Folge jetzt auch an einem Sonntag senden. Nee, danke dafür. Und der letzte Frage, die ich auch immer gerne stelle, ist so, worauf freust du dich in den nächsten 12 Monaten? Was passiert bei der Sanic, dass wenn ich jetzt hier in einem Jahr wiederkomme und die Folge mit Stefan aufnehme, dass ich auch dich fragen kann, was ob das so eingetreten ist oder so.
Okay, also wenn ich jetzt mich auf drei Sachen freuen darf nächstes Jahr, ist das eine, dass wir unsere ersten externen Batterien in der Vermarktung haben, unser erstes Tolling Agreement abgeschlossen haben und das erste Mal mit einer Solaranlage an einer AFFR-Auktion teilgenommen haben. Das wären so die vier Sachen, die ich mir
relativ
super fände. Ja, gut, stehen die auch in den Ergebniszielen für dieses Jahr. Insofern, man muss sich da nicht lange nachdenken. Ja, also. Ja,
okay, cool. Dann, vielen Dank, Arvid.
Ja.
Und toi, toi, toi dafür und viel Erfolg.
Alles klar, vielen Dank.
So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge der Energiezone. Diesmal ganz im Zeichen von Grünstrom, Stromhandel und der großen Frage, wie funktioniert eigentlich wirklich der Handel und echter Grünstrom und so weiter. Wenn ihr es jetzt besser versteht, ich hoffe, ihr habt ganz viel mitgenommen, warum PPAs nicht gleich PPAs sind und ja, was nach dem EEG kommt und so weiter, warum Direktvermarktung gerade spannender ist denn je, dann hat sich's hoffentlich gelohnt. Jetzt seid ihr dran. Welche Fragen brennen euch zum Thema PPAs, Stromhandel oder Direktvermarktung auf der Seele? Schreibt mir gern, schreibt uns gern, team@energiezone.org oder vernetzt euch mit uns direkt auf LinkedIn. Ja, wir freuen uns drauf. Und wie immer, wenn es euch gefällt, was wir hier machen, bitte abonnieren, bewerten, weiterempfehlen. Euer Support macht es wirklich möglich, dass wir diese Gespräche weiterführen und auch die coolen, spannenden Köpfe der Branche hier ans Mikro holen können. Apropos spannend, noch ein kleiner Tipp. Unser nächstes Energiefrühstück steht an. Diesmal wieder rund um die OMR in Hamburg. Das war der Auftakt. Letztes Jahr haben wir schon ganz gut geschafft. Und richtig cool. 5 Minuten vom Messegelände oder nur 500 Schritte habe ich mir sagen lassen. Also wenn ihr früh aufsteht und energiegeladen mit einem Energiezone-Podcast, Live-Aufnahme dabei sein und so weiter im Frühstücksformat hören wollt, dann zusammen bei Ressourcenmangel und Recharge liefern wir euch da spannende Gespräche über die Energiewende gleich mit zum Frühstück. Meistens haben wir da so Kaffee, Tee, Croissants. Alex will natürlich immer Mettbrötchen und dann könnt ihr euch austauschen. Das ist auch einfach so ein Community-Event, wo ihr erfahrt, was die wichtigsten Themen und Standpunkte auch von anderen wirklich aktiven Leuten sind. Also bester Einstieg in einen dicht gepackten Messetag, ob ihr auf die Messe geht oder nicht. Alle Infos kriegt ihr, Anmeldungen gibt's unter www.energiefrühstück.de mit ÜH und ÜCK, also zweimal Ü. Und ja, falls ihr mit eurem Unternehmen Strom smarter, günstiger und wirklich grüner auch beschaffen wollt, dann meldet euch gern auch bei uns, bei mir, bei ONU Energy. Da kombinieren wir KI mit Marktwissen und ja, einer guten Leidenschaft für die Energiewende. Dementsprechend, bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt elektrisch. Ciao erstmal. Macht's gut.